Pure Play. Legal Insights für Startups und E-Commerce.
Zu wem ist man ehrlicher als zu dem Suchfeld von Google? In der Werbung zählt nicht nur, wie du es machst, sondern die Geschichte, die du erzählst.
Entwicklung geht nicht immer nur aufwärts, sondern es kann auch anders kommen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pure Play. Heute wieder mit Martin Schmidhuber. Hallo Martin.
Hallo Martin.
Und mit Professor Rolf Ahlers.
Hallo.
Professor Ahlers ist ein Seriengründer und hat uns bei den letzten 4 Folgen schon berichtet über die Dinge, die er gemacht hat. MBO und auch den Kauf eines Unternehmens aus der Insolvenz. Und heute wollen wir über den letzten Schritt sprechen bei einer erfolgreichen Gründung. Nämlich vielleicht, wenn man dann auch wieder die Firma zu Geld machen möchte, nämlich über den Exit.
Das heißt also, es schließt sich sozusagen der Kreis. Und das ist ja das Tolle, dass wir den Herrn Ahlers heute dabei haben, der sozusagen die Gründungsszenarien alle kennt und der, und das weiß ich ja auch, oder wissen wir ja auch von unseren Mandanten, vielleicht auch irgendwann daran denken, das Ganze mal loszuwerden, um dann vielleicht noch was Neues anzufangen, wer weiß.
Genau. Also, lieber Rolf, was sind Gründe für den Exit und wann ist der richtige Zeitpunkt für den Exit?
Ja, man kann mehrere Dinge dazu sagen. Einmal die persönlichen Gründe. Es ist einfach eine Frage der Lebensplanung. Man fragt sich irgendwann, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, wie geht's weiter, mit welcher Energie kann man das, was man vorher getan hat, auch weiterhin tun. Dann ist es die Frage, gibt es innerhalb der Familie Nachfolgemöglichkeiten, um sozusagen die Fortführung innerhalb der Familie zu haben. Aber was sehr wichtig ist und was eben auch in diesem Fall mitgespielt hat, ist einfach die Frage, was für eine Chance hat das Unternehmen, in den nächsten Jahren erfolgreich zu sein, wenn es nicht schneller wächst, als es aus einem organischen Wachstum heraus möglich ist. Also in eine Gruppe einzusteigen, in eine Unternehmensgruppe hineinzukommen oder sogar unterstützt werden durch entsprechende Investoren.
Also du hattest für das Unternehmen gesehen, was ja erfolgreich lief und auch weiter erfolgreich gelaufen ist. Du hast praktisch dann festgestellt, du glaubst, die Entwicklungschance ist in einem sich konsolidierenden Markt größer, wenn sich das Unternehmen einer anderen größeren Einheit anschließt, ja?
Das führt dann zu der Frage, was sind dann die richtigen Käufer für in so einem Fall? Also sucht man sie sich dann aus oder kennt man die schon?
Ja, also bei mir war es so, dass ich natürlich potenzielle Käufer schon kannte oder mögliche Käufer, die Interesse haben könnten an der Firma. Und wir hatten mit einer Firma schon sehr intensiv zu tun, über fast 10 Jahre, wo wir ein Austauschverhältnis hatten zwischen Kunde-Lieferanten und Lieferant-Kunde. Und irgendwann hatte halt die Gruppe entschieden, sie wollten ein höheres Wachstumstempo hinlegen und wollten Akquise betreiben in dem Bereich, wo auch diese Firma zu Hause war. Und das hat dazu geführt, dass man mich dann angesprochen hat, mich gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, mit in die Gruppe einzusteigen oder wie auch immer. Und man hat sich dann eben darauf verständigt, dass es eine Möglichkeit gibt, die Firma komplett zu kaufen und dann in die neue Gruppe zu integrieren. Und das war nachher auch die Alternative, die ich gewählt habe.
Alternative sonst wäre gewesen, Private Equity wahrscheinlich, ne? Zu sagen, man verkauft es an jemand.
Ja, oder doch nicht zu verkaufen und zu versuchen, ob man das im Umfeld der direkten Umgebung weiterführt, vielleicht mit anderen Aspekten, die man noch zusätzlich aufnimmt. Aber das hätte höhere Investitionen bedeutet.
Wenn man verkaufen würde in so einer Konstellation, wo man sagt, das Unternehmen braucht eigentlich den Anschluss an eine größere Einheit in einem konsolidierenden Markt, da wäre es dann so, wenn ich an Private Equity verkaufe, habe ich ja erstmal nur einen anderen Eigentümer mit vielleicht ein bisschen tieferen Taschen, der bereit ist, auch noch mehr zu investieren, als man das vielleicht selber als privater Gründer kann. Damit wird das Unternehmen ja erstmal nicht gruppenangehörig und hat diese Synergien nicht. Es sei denn, es ist Buy and Build, ne, was wir ja ganz viel gesehen haben bei Private Equity, dass ganz gezielt die Investoren dann einzelne Unternehmen kaufen und sagen, ich nehme das als einen Kern dann, als den Nukleus und baue dann andere Unternehmen dazu und mache dann 3, 4, 5 eine neue Unternehmensgruppe. War ganz stark im Trend, wir haben viel so Transaktionen gemacht. Das wäre dann praktisch die Alternative gewesen, nicht? Aber dann brauche ich halt erstmal die kleinen, die ich dazu kaufen kann. Und diese Opportunität müsste es dann geben, sonst funktioniert das Modell nicht. Ja.
Die entscheidende Frage, wenn man da mal jemanden gefunden hat, wenn man sich jetzt auf so einen Exit dann vorbereitet, ne? Also wir Juristen, wir kennen ja das Thema, irgendwann heißt dann, Leute, macht mal eine Due Diligence, ja, macht mal eine Due Diligence Checklist, checkt mal die ganzen rechtlichen Themen. Aber was macht man denn so als Unternehmensinhaber? Was hat man denn da zu beachten, ja, im Hinblick auf Bilanz? Was sind so die Dinge, die man dann noch vorbereitet?
Na gut, man hat halt M&A-Berater, man hat Rechtsanwälte, mit denen man zusammenarbeitet, man hat andere Formen der Beratung, die man im Vorfeld schon braucht, um sich darauf vorzubereiten, einzustellen. In dem Fall, muss ich sagen, kam mir ja entgegen oder uns auch mit den Rechtsanwälten, mit denen ich da zusammengearbeitet habe, kam uns zugute, dass wir ja die Firma Gruppe schon kannten und dass wir wussten, wie die Handelnden sind und so weiter. Das heißt, das hat geholfen. Man ist nicht so fremd auf Leute zugegangen, sondern man hatte schon gewusst, wie ticken die, was wird das wohl sein, wie wird das vor sich gehen. Also das ist auch wieder so ein bisschen dieses Windows of Opportunity, über das wir schon mal gesprochen haben.
Und diese
Fortune-Debatte. genau. Ja, man muss einfach die Möglichkeiten sehen, die sich ergeben. Und nochmal, um hier zu sagen, als rein Finanzinvestor hätte ich ja mal gehabt, als ich meinen MBO gemacht habe. Da hat man fast Schiffbruch erlitten mit der Firma. Wenn ich die nicht rausgekauft hätte, wäre die zerlegt worden. Und das finde ich halt schade, eine funktionierende Firma zu zerlegen, nur weil sie nachher in die Finanzbetrachtung, in die Vierteljahreserfolgsstories und so weiter nicht reinpasst. Und das halt bei einem Familienunternehmen oder auch bei so einer Gruppe, die sich längerfristig orientiert und die das auch behalten will, ganz anders.
Das war ja eine Technologiegruppe, die einfach gesagt hat, ich brauche diese komplementäre Technologie, ich will das mitverkaufen und ich kann über ein größeres Vertriebsnetzwerk dieses Produkt an mehr Kunden verkaufen und dann macht es natürlich Sinn. Ja.
Mhm. Aber mal Hand aufs Herz, gibt's auch einen Trennungsschmerz? Tut sowas nicht weh, wenn man sowas abgeben muss?
Ja, da muss ich sagen, ja und nein. Für mich gibt es einen großen Trennungsschmerz, weil ich habe die Firma aufgebaut aus Gebäuden, die nicht mehr den modernsten Produktionstechniken entsprachen, von der Entwicklung her nicht mit Reinraum und so weiter nicht gut ausgestattet waren. Und wir haben uns dann im Jahre 15, 16 entschieden, neu zu bauen, auf einer grünen Wiese eine völlig neue Firma aufzubauen. Und das ist einfach eine tolle Firma geworden, die wir da aufgebaut haben. Und wenn ich jetzt sozusagen das sehe, dann ist natürlich Wehmut dabei. Wenn ich aber sehe, dass die Firma eigentlich nur eine Bestandsmöglichkeit hat in den nächsten Jahren, wenn sie sich weiterentwickelt und in so einer Gruppe weiterentwickelt, dann muss ich ganz unegoistisch sagen, dann ist auch ein Ja dabei zu sagen, ja, man geht jetzt durch dieses Tor, man gibt dann was weg. Ja, also ja und nein.
Wichtig ist halt auch, denke ich, beim Verkauf, dass wir eine personale Ausstattung in der Firma haben, dass die dann auch ohne den Gründer, wenn er nur eine Zeit lang noch weiter dabei ist, funktioniert. Ich glaube, das ist auch ein ganz wesentlicher Aspekt. Dort hattet ihr dann einen jüngeren Geschäftsführer, der gesagt hat, er bleibt da, er zieht da mit bei dem Verkauf und leitet das weiter. Weil das sehen wir immer, weil wir viel Erwerber beraten. Das ganz Entscheidende beim Kauf heutzutage ist immer, habe ich einen, der es macht, der sich drum kümmert. Wenn ich das nicht habe, kann ich nicht kaufen.
Ja, also wir haben da wirklich auch eine gute Konstellation gehabt, dass der bestehende Geschäftsführer auch wieder als Geschäftsführer übernommen wurde. Damit war eine Kontinuität des Geschäfts gewahrt. Und auf der anderen Seite hatten wir natürlich jetzt die Möglichkeit, bestimmte Querschnittstätigkeiten, zentrale Aufgaben sozusagen über die Gruppe regeln zu lassen. Was am Anfang nicht einfach war, weil natürlich organisatorisch einige Veränderungen stattgefunden haben, die erstmal wehgetan haben. Vom Namensgebung über Plakate, Prospekte und so weiter bis hin zu weiteren Dingen. Aber das ist dann, als es vorbei war, dann auch wieder in der anderen Richtung gelaufen. Also man sieht schon, es gibt Pros und Cons.
Nee, aber ich glaube, es ist hier auch wieder wichtig, man muss frühzeitig die Dinge angehen. Ich muss eine personelle Ausstattung in der Firma haben, dass es auch nach einem Exit weitergeht. Mhm. Und ja, ich brauche auch dort wieder Fortune. Es muss Leute geben, die es kaufen wollen. Und es muss dazu passen. Lieber Rolf, vielen Dank, dass du zu uns gekommen bist bei dieser und den letzten insgesamt 5 Folgen So, das war interessant, ein Einblick mal nicht nur von den unter Beratern zu sprechen, wie man es tun sollte, mal, sondern mal mit jemandem zu sprechen, der es gemacht hat und der weiß, wie es geht. Und ganz, ganz vielen Dank für deinen Besuch.
Also ich hab eins gelernt, ich glaube, das Fortune, das kann man dann irgendwie vielleicht auch ein bisschen erzwingen. Also ich glaube, wenn man sich da als Gründer gescheit anstellt und die richtigen Ideen hat, tops und smart, beachtet, dann kriegt man das hin und dann ist auch der liebe Gott mit einem. Also herzlichen Dank.
Aber es gibt noch eine Sache, wenn Sie das schon ansprechen.
Aber klar.
Das ist eine Sache, die wird dem Herrn Einstein zugesprochen. Wir wissen ja alle, am Anfang hat keiner an Relativitätstheorie und so weiter geglaubt. Einstein hat gesagt, wenn dir einer sagt, es geht nicht, dann versuch es. Und das war mein Credo, das ich immer mit mir rumgetragen habe.
Prima.
Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, lieber Rolf.
Vielen Dank.
Und, tschüss.
Wiedersehen. Danke auch.